Straße angeschossen und stirbt später. Dieser Vorfall hat eine Diskussion über ein generelles Messerverbot im Berliner Nahverkehr ausgelöst und das scheint jetzt auch zu kommen. Meldung mit Kerstin Reinsch.
Berlins Innensenatorin Spranger will ein Messer- und Waffenverbot in allen öffentlichen Verkehrsmitteln erlassen. Das hat die Senatsinnenverwaltung dem RBB auf Nachfrage bestätigt. Vorher hatte der Tagesspiegel berichtet. Spranger hat über ein solches Verbot heute bei einem Treffen mit der Bahn, der BVG, der Polizei und der Bundespolizei gesprochen. Entsprechende Überlegungen gab es schon länger. Wegen eines Vorfalls am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz am Samstag ist die Entscheidung aber beschleunigt worden. Dort war ein Mann mit einem Messer tödlich verletzt worden. Ab wann genau das Messer- und Waffenverbot in Bussen und Bahnen gelten wird, ist noch unklar. Von der Senatsverwaltung hieß es nur, dass das Verbot zeitnah umgesetzt werden soll. Die Europäische Zentralbank hat erneut die Zinsen gesenkt. Der EZB-Rat reagiert damit auf die gestiegenen wirtschaftlichen Unsicherheiten wegen der US-Zollpolitik. Aus Frankfurt am Main, Alexander Schmidt.
Der Einlagenzins fällt um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 2,25%. Er ist für Sparer von Bedeutung, denn Banken orientieren sich an ihm und geben sinkende Einlagenzinsen meist in Form niedrigerer Tages- und Festgeldzinsen an Kunden weiter. Sie werden also weniger Rendite für ihr angelegtes Geld erhalten. Für Verbraucher und Unternehmen könnte es dagegen in absehbarer Zeit günstiger werden, sich Geld zu leihen, etwa für einen Hausbau. Der sogenannte Leitzins ist nach der Entscheidung der EZB ebenfalls um 0,25 Prozentpunkte gesunken auf jetzt 2,4%. Beobachter rechnen damit, dass die Währungshüter die Zinsen bis Ende des Jahres noch ein- bis zweimal senken werden.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat dazu aufgerufen, weiter Druck auf Russland auszuüben, um den Krieg gegen sein Land zu beenden. Selenskyj äußerte sich unmittelbar vor Beginn von internationalen Gesprächen in Paris, an denen auch eine hochrangige Delegation aus Kiew teilnimmt. Zum Auftakt gab es ein Treffen mit der Vertreter aus Frankreich, Großbritannien, Deutschland und der Ukraine. Außerdem wollte Frankreichs Präsident Macron am Mittag US-Außenminister Rubio und den Sonderberater Witkoff empfangen. Am Nachmittag sind weitere Gespräche in größerer Runde geplant. Macron bemüht sich seit langem, eine europäische Antwort auf den Kurswechsel der US-Außenpolitik zu koordinieren. Die Berliner Polizei hat nach der Besetzung eines Hörsaals der Humboldt-Universität rund 100 Strafermittlungsverfahren eingeleitet. Den Aktivisten wird schwerer Haus- und Landfriedensbruch, Volksverhetzung sowie Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte vorgeworfen. Der Hörsaal kann vermutlich wochenlang nicht genutzt werden. Martin Grunwald, RBB 24.
Schon jetzt sei klar, dass die Beschädigungen in dem Raum so gravierend seien, dass der Hörsaal für längere Zeit nicht für die Lehre zur Verfügung stehen wird, teilte das Präsidium der Universität mit. Vorlesungen und andere Veranstaltungen müssten verlegt oder digital angeboten werden. Der Hörsaal war gestern Nachmittag besetzt und anschließend von der Polizei geräumt worden. Unter anderem hatten die Besetzer gewaltverherrlichende Parolen sowie Symbole der als Terrororganisation eingestuften Hamas an die Wände des Hörsaals geschmiert.
Die Berliner Staatsanwaltschaft warnt vor gefälschten Zahlungsaufforderungen. Wie die Behörde mitgeteilt hat, sind derzeit per Post vermehrt betrügerische Schreiben aufgetaucht, die angeblich von der Staatsanwaltschaft stammen. Darin werden die Empfänger aufgefordert, Geld zu überweisen, sonst drohten rechtliche Konsequenzen. Wer einen solchen Brief erhalten hat, wird gebeten, ihn an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. Die Berliner S-Bahn bleibt zwischen Alexanderplatz und Ostbahnhof 2 Tage länger unterbrochen als eigentlich geplant. Das hat die Deutsche Bahn auf RBB-Anfrage bestätigt. Danach sollen die Züge der S3, 5, 7 und 9 erst ab Donnerstagmorgen wieder fahren. Eigentlich sollte die Strecke nur bis Dienstag früh gesperrt sein. Als Grund nennt die Bahn, dass zusätzliches Material wie Schwellen und Zubehörteile gebraucht würden. Auf dem Abschnitt der Stadtbahn werden seit knapp einer Woche Gleise erneuert. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen. Die Regionalbahnen sind von der Streckensperrung nicht betroffen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend neben einigen Schleierwolken noch reichlich Sonnenschein und vielerorts sehr warm. Aktuell in Berlin-Wannsee 22 Grad und in Köpenick 26. in Jüterbock 20 Grad und in Senftenberg 29. Morgen ist sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter, oft aber trocken. Temperaturen von West nach Ost 12 bis 20 Grad. Die Zeit 16.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze, ich grüße Sie. Die US-Regierung von Präsident Trump hat in den ersten 3,5 Monaten, Amtsmonaten, einigen Unmut ausgelöst, international, aber auch national. Trumps erratische Dekretpolitik hat Unsicherheiten ausgelöst, Vermögen vernichtet, die Sicherheitsarchitektur ins Wanken gebracht und aktuell steht die Wissenschaftsfreiheit im Feuer. Trump und seine Regierung sind frontal auf die Universitäten losgegangen, weil aus dessen Sicht dort nicht geforscht, sondern von Terroristen beeinflusste Ideologie verbreitet werde. Das gefährde die nationale Sicherheit, heißt es. Besonders im Fokus eine der wichtigsten Unis der Welt, und zwar Harvard. Unter anderem wird angedroht, dass das Privileg, ausländische Studenten aufnehmen zu können, entzogen werden könnte. Doch Harvard ist nicht die einzige Uni, auf die Druck ausgeübt wird. Darüber möchte ich jetzt reden mit Carsten Kühntopp, dem US-Korrespondenten in Washington. Herr Kühntopp, warum greift denn die US-Regierung jetzt die Universitäten an?
Erstes Argument ist angeblicher Antisemitismus. Es geht um Proteste, die es im Zuge des Gaza-Kriegs an einigen Universitäten gab. Und Trump sagt, während dieser Proteste seien die Uni-Leitungen nicht gut genug eingeschritten, um jüdische Studenten zu schützen. Das andere ist eine verfehlte Ideologie an den Unis, die dort herrscht. Es geht um DEI-Programme, also Diversität, Chancengerechtigkeit, Inklusion. Aus Sicht Trumps ist das alles zu woke, zu progressiv und verstößt gegen die Meinungsfreiheit.
Auch die Steuerfreiheit der Unis wird ja inzwischen in Frage gestellt. Einige Hochschulen treten deswegen schon bei und versuchen, die Forderungen Trumps zu erfüllen. Harvard nicht. Mit welcher Begründung?
Der Präsident hat einen offenen Brief an seine Uni geschrieben. Alan Garber ist das. Der hat gesagt, wir werden nicht auf unsere Unabhängigkeit verzichten. Wir werden nicht unsere verfassungsmäßig garantierten Rechte aufgeben. Keine Regierung kann den Privathochschulen diktieren, was sie zu unterrichten haben, wen sie zuzulassen haben, wen sie einstellen können. Gleichzeitig sagt Garber aber auch, dass man die Verantwortung, Antisemitismus zu bekämpfen, natürlich sehr ernst nehme.
Und nicht nur Harvard leistet Widerstand. Andere Unis wollen die Trump-Auflagen auch nicht erfüllen. Wie groß ist denn dieser Widerstand eigentlich?
Ich denke, er kommt in Fahrt. Ich denke, dass Harvard da ein Beispiel für andere Unis ist. Columbia ist ja zunächst mal eingeknickt, aber Harvard sagt jetzt, nein, da machen wir nicht mit. Ich denke, daran werden sich andere Universitäten ein Beispiel nehmen.
Und es wirkt irgendwie so ein bisschen, wenn man das beobachtet, als ob bewusst Angst an den Unis verbreitet werden sollen. Warum wird die Wissenschaft jetzt hier als Feind markiert?
Aus Sicht von Trump und seiner MAGA-Bewegung sind Unis wie Harvard die Leuchttürme des Liberalismus, viel zu links. Da sitzen die Eliten des freien, unabhängigen Denkens. Die sind bei MAGA verhasst. Da sind die Universitäten Teil des Kulturkampfes, der hier in den USA läuft. Über Jahre haben die Republikaner den Demokraten vorgeworfen, an diesen Hochschulen Meinungen zu unterdrücken, die außerhalb des Mainstreams stehen, die vielleicht eher rechts davon stehen. Jetzt kommt im Prinzip die Rache dafür. Jetzt versucht Trump, diese Unis klein zu kriegen.
Wissenschaftler in den USA, die denken jetzt darüber nach, das Land zu verlassen. Wie groß ist denn dieser Trend inzwischen?
Ganz schwer zu quantifizieren, aber es gibt eine Umfrage aus dem Magazin Nature aus dem letzten März, vergangenen Monat. Da haben 75% derer gesagt, die daran teilgenommen haben, die haben gesagt, sie denken darüber nach, das Land zu verlassen. Aus Kanada wurde vor ein paar Tagen gemeldet, dass dort auch die Zahlen steigen von US-Studenten, die sich dort einschreiben. Die University of British Columbia in Vancouver hat gemeldet, plus 27% bei den Bewerbungen für ein Graduiertenstudium.
Zum Schluss, Herr Kühntopp, wie wird denn dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kulturkampf, der da gerade läuft an den Universitäten in der US-Öffentlichkeit diskutiert? Wird der Angriff auf die Wissenschaft wahrgenommen?
Ja, in einem Teil der Öffentlichkeit wird das wahrgenommen und diskutiert. Da sind sich die Menschen bewusst, dass diese Entwicklung letztlich eine Art selbstgewählte Verzwergung dieses Riesen ist. Der Riese USA im Bereich Forschung, Entwicklung und so weiter, beispielhaft, weltweit führend. Und die Menschen begreifen, also die das interessiert, die begreifen, dass jetzt Dinge passieren, die sich unter Umständen erst in Jahren oder gar Jahrzehnten auch wieder ändern lassen. Also wenn hier Forschungsprogramme jetzt gekappt werden, wo es um den Kampf gegen den Krebs geht, Kampf gegen Alzheimers und so weiter, dann spürt man das nicht unmittelbar. Aber nach ein paar Jahren wird man vielleicht merken, dass Fortschritte auf diesem Bereich plötzlich eher aus China kommen oder aus Europa und nicht mehr aus den USA.
Der Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit in den USA. Ganz herzlichen Dank. US-Korrespondent Carsten Kühntopf war das mit Erläuterungen und Einordnungen. Und die Diskussion wird sicherlich weitergehen. Herzlichen Dank für das Gespräch. 4:10 ist es jetzt und ganz frisch reingekommen im rbb24 Inforadio Verkehrsservice. Eine Warnmeldung von der B96. Vorsicht bitte Berlin Richtung Fürstenberg. Zwischen Dannenwalde und Gramsow gibt es Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle. Im Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 80. Mal. Ein Grund, der Menschen zu gedenken, die im Kampf gegen Nazi-Deutschland ihr Leben gelassen haben. Unter ihnen waren auch viele Soldaten der ehemaligen Sowjetunion. Dass Russland derzeit einen brutalen Krieg gegen die Ukraine führt, macht das Gedenken schwierig und wirft die Frage auf, soll man russische Vertreter zu deutschen Gedenkfeiern einladen? Für die Feier im Bundestag wurde nun entschieden, nein. Mehr dazu von Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel.
Wenn im Bundestag des Kriegsendes vor 80 Jahren gedacht wird, werden zwei Botschafter auf der Ehrentribüne fehlen, der russische und der belarussische. Sie sind nicht erwünscht und wurden von der Parlamentsverwaltung nicht eingeladen, mit Verweis auf eine interne Empfehlung des Auswärtigen Amtes. Darin wird Bund, Ländern und Kommunen nahegelegt, keine Vertreter der beiden Länder zu offiziellen Gedenkfeiern einzuladen. Zwar stehe außer Frage, dass die sowjetische Armee bei der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus eine große Rolle gespielt hat, betont der Sprecher des Auswärtigen Amtes Christian Wagner, aber die Sorge sei groß, dass das Gedenken für Propagandazwecke genutzt werde.
Und von russischer Seite steht eben zu erwarten, dass es instrumentalisiert wird und für die Rechtfertigung seines Angriffskrieges gegen die Ukraine missbräuchlich in Verbindung gebracht wird.
Aus der Luft gegriffen ist das nicht. Schon früh hat die russische Propaganda davon gesprochen, dass in der Ukraine der Kampf gegen den Faschismus fortgeführt werden müsse. Ein Narrativ, das verfängt, nicht nur bei den Alten, die den Krieg miterlebt haben, wie Ninel, die in Stalingrad lebt. Es ist schade, dass wir ihnen nicht den Garaus gemacht haben. Weil die Großväter es nicht geschafft haben, die Faschisten auszurotten, müssen es nun unsere Kinder und Enkel tun. Der Kampf gegen den Faschismus, die russische Nation, die sich wehren muss gegen den Westen, die kämpfen muss, um zu überleben. Gängige Narrative, die von offizieller russischer Seite immer wieder auch in Reden bemüht werden. Das Auswärtige Amt will all dem kein Forum bieten. Das gilt auch für bestimmte Symbole. Das St. Georgsband zum Beispiel, das der russische Botschafter Sergei Nitschajew beim stillen Gedenken an die blutige Schlacht auf den Seeloer Höhen in Brandenburg trug. Die orange-schwarze Schleife stand lange Jahre symbolisch für den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland. Inzwischen steht es aber auch für die Unterstützung des Kriegskurs des russischen Präsidenten. Entsprechend scharf fällt die Reaktion des ukrainischen Botschafters Oleksi Makiev aus.
Da müssen wir nochmals daran erinnern, das sind die Russen und die Nazi-Deutschen, die in den letzten 80 Jahren Kriegsverbrechen begangen haben auf dem europäischen Kontinent.
Makiev begrüßt ausdrücklich die Entscheidung der Parlamentsverwaltung und die Empfehlung des Auswärtigen Amtes, offizielle Vertreter Russlands und Belarus nicht zu Gedenkfeierlichkeiten einzuladen und sie im Zweifel sogar des Platzes zu verweisen. Auf kommunaler Ebene, aber auch in einigen Ländern gibt es Kritik. Unter anderem von der SPD-Landtagsabgeordneten Sina Schönbrunn. Sie findet, dass jeder die Gelegenheit haben muss, seiner Landsleute zu gedenken, so wie auf den Seeloer Höhen.
Natürlich ist das zu verurteilen, was Putin gerade macht, aber nichtsdestotrotz, hier haben russische Soldaten und ukrainische Soldaten zusammengekämpft, um hier die Befreiung voranzutreiben. Und meine Eltern und Großeltern wurden dadurch befreit. Und das ist für mich ein Herzensanliegen, hier stilles Gedenken zu machen.
Ein Gedenken, von dem sie sich wünschen würde, dass es nicht instrumentalisiert wird. Nachvollziehbar, meint der Militärhistoriker Sönke Neitzel, aber wenig wahrscheinlich.
Ich kann das sehen, dass es auch möglich sein muss, einfach den toten Soldaten da zu gedenken, den Völkern der Sowjetunion, die da gefallen sind, den Polen, den Deutschen. Aber natürlich ist gerade in der heutigen Zeit das Gedenken immer auch politisch.
Es geht um Narrative, um Erzählungen und Deutungshoheit und gleichzeitig um ein würdiges Gedenken. Für die Politik ein schmaler Grat. Es dürften bis zum 8. Mai, dem zentralen Gedenktag, deshalb noch viele politische Diskussionen folgen.
Und zwar schwierige politische Diskussionen aller Voraussicht nach. Soweit Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel.
RBB 24 Inforadio Sport.
Tja, und es ist schon ziemlich verrückt mit Eintracht Frankfurt. Kaum sind die Hessen zurück in ihrem Lieblingswettbewerb der Europa League, da liefern sie tatsächlich wieder ab. Vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Tottenham Hotspur heute Abend ist das Halbfinale und ein erneutes Endspiel durchaus in greifbare Nähe gerückt. Nach dem 1:1 in London heute vor einer Woche könnte die Ausgangssituation für die Eintracht durchaus schlechter sein. Trotzdem dürfte es gegen das Star-Ensemble aus London ein wilder Ritt werden und ein ganz besonderer Fußballabend ohnehin, berichtet Fußballreporter Philipp Hofmeister.
Eins ist jetzt bereits sicher in Fußball Frankfurt und das seit vielen Tagen.
Donnerstag muss es richtig knallen.
Wenn Eintracht-Vorstand Axel Hellmann schon weit im Vorfeld verbal und proaktiv derart in den Angriffsmodus schaltet,
also ich bin on fire,
dann weiß man in und um Frankfurt sehr genau, dass etwas ganz Großes ins Haus steht.
Das ist ja genau das, was wir jetzt erzeugen müssen, dass du vor Augen hast, was das für eine Chance und was das geben kann. Und ich will diese Chance auf keinen Fall, dass wir die vorbeiziehen lassen.
Axel Hellmann, der kluge Eintracht Visionär und wortgewaltiger Anheizer in Personalunion, ist in seinem Element vor diesem Europapokalabend.
Ich weiß, was es den Menschen bedeutet, ich weiß es, was es der Stadt bedeutet, ich weiß, was es dem Club bedeutet, in das Halbfinale einzuziehen.
Und zwar so ziemlich alles. Die Eintracht muss dieses Viertelfinal-Rückspiel gegen die Tottenham Hotspur nur gewinnen. Irgendwie, egal wie, egal wie hoch. Und das Team von Trainer Dino Topmöller wäre nach dem 1:1 im Hinspiel nur noch einen Schritt entfernt vom zweiten Europa-League-Endspiel binnen 3 Jahren.
Wir sind auch total heiß auf dieses Spiel und wir freuen uns ohne Ende.
Es kribbelt überall in und um Frankfurt, seit Stunden, seit Tagen. So angespannt, so aufgeregt, so unruhig, so hibbelisch, wie Sie hier sagen. All das in Kombination, intensiv und immer weiter potenziert. All das spürt auch das Team um Kapitän Robin Koch.
Ja, man merkt es in der ganzen Stadt, im ganzen Verein und gerade mit der Verbindung mit unseren Fans hinten dran wird es hier brennen und wir werden alles reinhauen.
Und für die kriselnden Spurs geht's in Frankfurt um alles. Der Druck liegt bei Tottenham, das mit Wucht und Wut anrennen wird. Gerade deshalb soll, gerade deshalb muss das Stadion, muss das Publikum der entscheidende Faktor sein. Wie so oft, wenn die Eintracht die Bühne Europapokal bespielt, will man wieder gemeinsam Grenzen verschieben. Der Glaube ist da und niemand trägt ihn verbal offensiver vor sich her als der Eintracht-Fan im Eintracht-Vorstand Hellmann.
Jetzt müssen wir diesen Wahnsinnsschritt machen gegen eine Truppe Tottenham, 800 Millionen Kaderwert. Ist doch wundervoll. Ist genau das, wo sich jeder ins Schaufenster stellt, wo wir als Club auch richtig on fire sind. Also deswegen, da geht die Musik jetzt hin.
On fire, Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur in der Europa League, Philipp Hofmeister berichtete. Das Spiel geht los um 21 Uhr live und in voller Länge ist es zu hören hier bei uns im rb24 Inforadio und über die Sportschau-App.
Werbung.
Die Beste unter der Sonne, die Beste
Schatz,
unter der Sonne.
Schatz, natürlich bist du für mich die Beste unter der Sonne.
Das meine ich ja gar nicht. Oh. Morgen kommt doch unsere neue Makilux Designmarkise. Weißt schon, die mit den vielen Designpreisen. Ach, ich freue mich so. Die Beste unter der Sonne.
Makilux Designmarkisen made in Germany. Finden Sie jetzt Ihren persönlichen Fachpartner auf makilux.com. Makilux, die Beste unter der Sonne. Für den schönsten Schatten der Welt.
Frühaufsteher oder Nachteule? Jeder Mensch ist anders. Aber eins steht fest. Bei uns finden Sie genau die Küche, die in Ihr Leben passt.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Beratung vereinbaren. Musterhausküchen.de.
Musterhausküchen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Josefine Grotzmacher.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Dreieck Werder und Leest rund eine Stunde Stau an der Baustelle. In Richtung Werder dauert's ab Potsdam Nord etwa 30 Minuten länger. A11 Berlin Richtung Stettin. Zwischen Joachimsthal und Pfingstberg Stau nach mehreren Unfällen. Auch hier plus 30 Minuten. A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen Dreieck Spreeau und dem Grenzübergang nach Polen. Abschnittsweise Stau oder Stocken. Der Verkehr mit 90 Minuten plus. Die A13 Richtung Berlin ist zwischen Großköris und Bestensee nach einem Unfall gesperrt. Die A13 Richtung Dresden ist zwischen Barutmark und Starkow ebenfalls nach einem Unfall gesperrt. Aktuell Stau ab Teupitz. Im weiteren Verlauf Richtung Dresden ist die Unfallstelle zwischen Freiwalde und Duben geräumt. Zurzeit aber noch Stau ab Starkow. A100 der Berliner Stadtring Richtung Wedding. An der Baustelle Dreieck Funkturm dauert es 20 Minuten länger. Etwas voller ist es auch auf der
der A111 statt einwärts ab Saatwinklerdamm sowie in Pankow auf der Prenzlauer Promenade und der Blankenburger Straße statt auswärts.
20 nach 4 ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. In der Berliner U-Bahn wurde ein Mann letzten Samstag erstochen im eigentlich grusamen Charlottenburg. Die Gewerkschaft der Polizei fordert deswegen mehr als punktuelle Waffenverbote. Und die Innenverwaltung folgt dieser Forderung jetzt anscheinend. Mehr dazu in der Meldung mit Josefine Grotzmacher.
Berlins Innensenatorin Spranger will ein Messer- und Waffenverbot in allen öffentlichen Verkehrsmitteln erlassen. Das hat die Senatsinnenverwaltung dem RBB auf Nachfrage bestätigt. Vorher hatte der Tagesspiegel berichtet. Spranger hatte über ein solches Verbot heute bei einem Treffen mit der Bahn, der BVG, der Polizei und der Bundespolizei gesprochen. Entsprechende Überlegungen gab es schon länger. Wegen eines Vorfalls am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz am Samstag ist die Entscheidung aber beschleunigt worden. Dort war ein Mann mit einem Messer tödlich verletzt worden. Ab wann genau das Messer- und Waffenverbot in Bussen und Bahnen gelten wird, ist noch unklar. Von der Senatsverwaltung hieß es nur, dass das Verbot zeitnah umgesetzt werden soll. Vertreter der USA und mehrerer europäischer Länder führen in Paris zurzeit Gespräche darüber, wie der Ukraine-Krieg beendet werden kann. Mit dabei sind Vertreter aus Frankreich, Deutschland und Großbritannien, aber auch der US-Sondergesandte Witkoff sowie eine Delegation aus der Ukraine. Aus Paris, Kai Rienecker.
Hinter verschlossenen Türen folgte in Paris eine Gesprächsrunde auf die andere. Am Ende soll eine gemeinsame Schlussrunde stehen, zwar ohne Macron, aber mit den US-Vertretern, mit den Beratern aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland sowie der ukrainischen Delegation. Allein das Zusammentreffen in diesem Format könnte schon als diplomatischer Erfolg gewertet werden. Zum ersten Mal sitzen damit Amerikaner und Europäer inklusive der Ukraine gemeinsam am Verhandlungstisch. Aus Moskau gab es sofort Kritik. Der Wirtschaftssondergesandte des Kremls Dmitriev bezeichnete die Initiative als Versuch, den Dialog Russlands mit den USA zu stören.
Die Europäische Zentralbank EZB hat erneut die Zinsen gesenkt. Der Leitzins werde um einen Viertelprozentpunkt auf 2,25% reduziert, teilte die Notenbank in Frankfurt am Main mit. Der EZB-Rat reagiert damit auch auf die gestiegenen wirtschaftlichen Unsicherheiten aufgrund der US-Zollpolitik. EZB-Präsidentin Lagarde sprach von erheblichen Risiken, sollte der Handelsstreit zwischen der EU und den USA eskalieren. Sinkende Leitzinsen verbessern normalerweise die Kredit- und Finanzierung Bedingungen für Unternehmen und Privathaushalte und können so die Wirtschaft ankurbeln. Verbraucher erhalten im Gegenzug weniger Zinsen für Tages- und Festgelder. Die Berliner Polizei hat nach der Besetzung eines Hörsaals der Humboldt-Universität rund 100 Strafermittlungsverfahren eingeleitet. Laut Mitteilung geht es unter anderem um schweren Haus- und Landfriedensbruch, Volksverhetzung sowie Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte. Rund 90 pro-palästinensische Aktivisten waren gestern in einen Hörsaal auf dem Campus Nord in Mitte eingedrungen. Weitere 120 Aktivisten hielten sich auf der Straße auf. Nach Angaben der Hochschule wurde auf Bannern Gewalt verherrlicht und das Existenzrecht Israels geleugnet. Laut Universitätspräsidium wird der Hörsaal wegen gravierender Beschädigungen vermutlich wochenlang nicht nutzbar sein. Die Berliner Staatsanwaltschaft warnt vor gefälschten Zahlungsaufforderungen. Wie die Behörde mitgeteilt hat, sind derzeit per Post vermehrt betrügerische Schreiben aufgetaucht, die angeblich von der Staatsanwaltschaft stammen. Darin werden die Empfänger aufgefordert, Geld zu überweisen, sonst drohten rechtliche Konsequenzen. Wer einen solchen Brief erhalten hat, wird gebeten, ihn an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. Die Berliner S-Bahn bleibt zwischen Alexanderplatz und Ostbahnhof 2 Tage länger unterbrochen als eigentlich geplant. Das hat die Deutsche Bahn auf RBB-Anfrage bestätigt. Demnach sollen die Züge der S3, 5, 7 und 9 erst ab Donnerstag nächster Woche wieder fahren. Eigentlich sollte die Strecke nur bis Dienstag früh gesperrt sein. Tim Korge, RBB 24.
Es fehlt noch an zusätzlichem Material wie Schwellen und Zubehör, die aber in Kürze geliefert werden, sagt die Bahn als Grund. Für die Reisenden heißt das, 2 Tage länger den Ersatzverkehr mit Bussen nutzen oder die Regionalbahn nehmen. Allerdings gibt es auch auf anderen S-Bahn-Strecken Probleme. Wegen Gleisschäden dürfen die Bahnen in bestimmten Abschnitten nur langsam fahren. Das betrifft die Linien S45, 46, 7, 8, 85 und 9. Die längeren Reisezeiten sind im Fahrplan schon eingetragen. Bis Ende der Osterferien sollen auch hier die Bauarbeiten abgeschlossen sein.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend neben einigen Schleierwolken noch reichlich Sonnenschein und vielerorts sehr warm. Aktuell in Berlin-Wannsee 22, in Köpenick 26 Grad, in Jüterbock 20 und in Senftenberg 29 Grad. Morgen erst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter, oft aber trocken, bei Temperaturen von West nach Ost 12 bis 20 Grad. Die Zeit 16.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mein Name ist Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Ausbildungsplatz ab 2026, aber keine Hakennasen, Bimbos, Zeppelträger. Zitat Ende. So lautet die Anzeige, die ein Dachdecker im Amtsblatt der sächsischen Stadt Sebnitz geschaltet hat. Und diese Anzeige hat ziemliche Empörung ausgelöst, berichtet MDR-Reporter Christoph Stumptner. Er schildert den Fall.
Einmal wöchentlich erscheint das Amtsblatt in Sebnitz. Die Stadt informiert darin ihre Bürger über aktuelle Vorhaben. Begleitet von Werbeanzeigen lokaler Unternehmer, so auch auf der Seite 28 der Amtsblattausgabe vom 17. April. Ein Dachdeckermeister wirbt mit seinem Unternehmen, bedankt sich für die Kundentreue, wünscht allen frohe Ostern. Auch eine Stellenanzeige ist inkludiert. Ausbildungsplatz ab 2026 steht da in roten Lettern, doch die gilt nicht für alle. Keine Juden, keine Menschen mit dunkler Hautfarbe will er aufnehmen. Dafür benutzt er andere Begriffe, die die jeweiligen Bevölkerungsgruppen offen diffamieren.
Nein, das ist gerade das Erschütternde, weil das Handwerksunternehmen ja schon seit vielen Jahren hier ortsansässig ist. Und das kam gestern wie aus heiterem Himmel.
Reagiert der Oberbürgermeister der Stadt Sebnitz, Ronald Kretschmer, und distanziert sich sofort von den rassistischen und antisemitischen Begriffen.
Also zunächst habe ich mich klar dazu positioniert, habe direkt nach dem Bekanntwerden unverzüglich Strafantrag gegen den Verfasser und auch Strafantrag gegen den Verlag gestellt. Wir sind natürlich auch mit dem Verlag in Kontakt getreten, um zu recherchieren, wie konnte es dazu kommen, dass so ein menschenverachtender Text auch veröffentlicht wird. Und man wird natürlich auch für die Zukunft dort Maßnahmen treffen, damit so etwas nicht passieren kann.
Denn eine Schuld weist die Stadt von sich. Die Werbeanzeigen kenne man bis zur Veröffentlichung nicht. Das sei eben Aufgabe des Verlags. Der teilt dem MDR schriftlich mit:
Wir distanzieren uns mit aller Deutlichkeit von diesem Inhalt. Rassismus, Antisemitismus und jegliche Form von Diskriminierung haben bei uns keinen Platz. Die Veröffentlichung dieser Zeitungsanzeige war ein schwerwiegender Fehler, für den wir aufrichtig um Entschuldigung bitten. Wir bedauern zutiefst, dass er geschehen ist. Wir haben mit sofortiger Wirkung sämtliche Geschäftsbeziehungen zu den betreffenden Gewerbekunden aufgekündigt und behalten uns weitere rechtliche Schritte vor.
Der Vorfall spricht sich dann auch in der Stadt selbst schnell rum.
Ja, das gehört sich nicht hier rein, weil das ist eindeutig ein rechtsextremistischer Hintergrund. Wir gehen anders mit Menschen um. Mich stört sowas maßlos, und gefährlich ist sowas auch für die Meinungsbildung.
Was soll ich dazu sagen? Das ist seine Sache, wenn er das nicht möchte. Ich denke mehr an Demokratie. Wir hatten nämlich auch eine Firma und man kann nicht jeden einsetzen dann bei den Leuten. Das ist meine Meinung.
Das ist doch diskriminierend, sowas. Das darf überhaupt nicht sein. Dürfte die Zeitung gar nicht drucken. Das ist unverständlich. Ne? Wir haben ja jetzt täglich diese Probleme. Wir werden hochgeschaukelt und es gibt so viele unvernünftige Menschen. Das ist doch eine ganz alte Sache, dass egal, wie ein Mensch jetzt aussieht, es geht doch nicht nach Schönheit. Maßgebend ist er doch, was er hier drin hat, was er im Herzen hat.
Der Dachdecker selbst will sich vor dem Mikrofon zu dem Fall nicht äußern. Die Werbeanzeige habe er selbst erstellt, sei sich der Tragweite der verwendeten Begriffe aber nicht bewusst gewesen. Nicht nur die Stadt Sebnitz, auch die sächsischen Linken haben eine Strafanzeige gegen ihn gestellt. Volksverhetzung oder verhetzende Beleidigung könnten hier Straftatbestand sein. Aus der Online-Ausgabe des Amtsblattes Sebnitz wurde die Werbeanzeige inzwischen entfernt.
Ein Vorfall in Sebnitz und seine Folgen im Sebnitzer Amtsblatt. Eine offensichtlich rassistische Zeitungsanzeige. Christoph Stumptner war das. Der MDR-Reporter hat uns den Fall geschildert. Der komplette Süden von Brandenburg ist seit heute dunkelrot eingefärbt auf der Karte der Waldbrandgefahr. Wegen der höchsten Stufe 5 finden die Osterfeuer deshalb unter besonders strenger Beobachtung statt oder auch gar nicht. In Cottbus und seinen Ortsteilen werden sie unter strengeren Vorschriften angezündet. Feuerwehr und Ordnungsamt sind deshalb vom Ortsteil zu Ortsteil gefahren, um die Regeln festzulegen. Und mitgefahren ist RBB-Reporter Daniel Masto. Er war unter anderem in Skado.
Am Vormittag hält ein Feuerwehrauto am Feldrand in Skadum. Der Kontrolltrupp, bestehend aus Thomas Papport von der Berufsfeuerwehr Cottbus und Nick Lorenz vom Ordnungsamt, steigt aus. Gemeinsam mit der Jugendchefin von Skado gehen sie auf das Feld, wo das Feuer wie jedes Jahr neben der Spree angezündet werden soll. Nick Lorenz überprüft die Daten mit Stift und Klemmbrett.
Abbrennstelle wie gehabt. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier für eine Größe haben. Hier haben wir 5 Meter Durchmesser. Mal 3,50.
Genau dieselbe Größe also wie schon in den vergangenen Jahren. Wegen der extrem hohen Waldbrandgefahr stehen aber alle geplanten Osterfeuer auf der Kippe, bis das Ordnungsamt sein Okay gegeben hat.
Es ist eigentlich grundsätzlich verboten, die Feuer abzubrennen. Kann natürlich in Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Berufsfeuerwehr entsprechende Ausnahmen zugelassen werden, die wir jetzt versuchen festzulegen und das Feuer weiterhin möglich zu machen.
Die Skador Jugendchefin Annika Tolksdorf steht Feuerwehrmann Thomas Papport Rede und Antwort. Er überprüft die Sicherheitslage.
Bei euch ist die Freiwillige Feuerwehr Salzburg vor Ort.
Genau. Also mit dieser TS-Pumpe.
Die Absicherung ist gegeben.
Aber es gibt zusätzliche Aufgaben, damit in Skado am Samstag ein Osterfeuer brennen darf.
Vorher die ganze Fläche nochmal im größeren Umfeld um das Feuer herum bewässern.
Und das Osterfeuer darf auch nur angezündet werden, wenn am Samstag auch Leute vor Ort sind, die die Feuerwehrtechnik bedienen können. Das möchte das Ordnungsamt überprüfen und wird deshalb noch einmal vorbeikommen, erklärt Nick Lorenz.
Wir machen definitiv am Samstag eine Vorführprobe, damit wir auch sehen, dass die Technik an so einem heißen Tag mit der Waldbrandwarnstufe auch funktioniert.
Skado hat Glück, der Cottbuser Ortsteil darf sein Osterfeuer in der Größe wie in den Jahren zuvor abbrennen. Sehr zur Freude von Jugendchefin Annika Tolksdorf.
Außer, dass wir jetzt die Pumpe vorführen müssen am Samstagvormittag, aber ansonsten ist alles wie gehabt, also für uns jedenfalls.
Haken dran in Skado, nun fährt der Kontrolltrupp zum nächsten Ortsteil.
RBB-Reporter Daniel Mastow war das aus Cottbus Skado. Und wegen der höchsten Waldbrandstufe 5 werden die Osterfeuer im Süden von Brandenburg diesmal besonders streng überwacht. Eine Minute nach 16:30 ist es jetzt. Der Blick ins Ausland zu einem ungewöhnlichen Fernsehereignis. Da geht's um Entschleunigung pur. In Schweden kann man nämlich gerade gut 2 Wochen lang Elche auf der Wanderung beobachten. Der Sender SVT zeigt das 7. Jahr in Folge die große Elchwanderung. Und im Netz schauen Millionen Menschen zu. Was genau fasziniert die Schweden daran, stundenlang vom heimischen Computer aus in den Wald zu starren? Unsere Korrespondentin in Stockholm, Jana Sinram, hat Antworten gesucht und auch gefunden.
Ein mächtiger Elch gleitet durchs Wasser und schwimmt über einen Fluss. Zu sehen ist das im Livestream des Senders SVT. Dann wieder sieht man dichte Bäume und hört ein paar Vögel. Sonst sieht man nichts. Alles Teil des Konzepts der großen Elchwanderung, sagt Projektmanager Johan Erhag.
Vi följer naturen och det är naturen som bestämmer. Vi kann inte påverka någonting.
Es sei die Natur, die bestimme, und die könne man eben nicht beeinflussen. Erhag weiß, wovon er spricht. Es ist schon das 7. Mal, dass sein Sender 2,5 Wochen lang live aus dem Wald in Nordschweden streamt. Seit tausenden Jahren ziehen die Elche jedes Jahr im Frühling durch dieses Gebiet auf dem Weg zu ihren Sommerrevieren. Wann genau sie kommen, lässt sich mit Hilfe von Wissenschaftlern der schwedischen Universität für Agrarwissenschaften nur ungefähr schätzen, erklärt Erhag.
Jedes Jahr sieht anders aus und dieses Jahr ist der Frühling in Schweden extrem früh dran. Deshalb mussten wir unsere Sendung eine Woche früher starten als gedacht.
Denn sonst hätten sie die Elche möglicherweise verpasst. Manche der Tiere sind wegen des milden Winters in diesem Jahr gar nicht auf ihre Winterweiden gezogen. Es kann also sein, dass in diesem Jahr gar nicht so viele Elche den Fluss Ångermanälven überqueren und dass SVT nur ein paar Tiere vor die Kamera bekommt. Dafür lief es in den ersten Tagen aber schon sehr gut. Und die Fans der Slow-TV-Sendung sind sowieso jedes Jahr mit dabei, auch wenn sie statt Elchen vielleicht nur Bäume und Vögel zu sehen bekommen. So wie Charlotte Kampebohn. Die Selbstständige aus dem Raum Stockholm verfolgt das Elchfernsehen sehr intensiv.
Es ist die Kombination, die ich so faszinierend finde. Da ist einerseits diese Ruhe. Dann passiert alles live in diesem Moment. Es ist langsam und dann passiert wieder plötzlich etwas. Plötzlich tauchen Elche auf oder auch ein Adler. Also es ist gleichzeitig ruhig und unglaublich spannend.
So, mitten in all dem Ruhegivenden, so ist es, ja.
Kampebohn tauscht sich auch mit anderen in einer Facebook-Gruppe aus. Hier sagen sie sich gegenseitig Bescheid, wenn im Wald etwas besonders Spannendes passiert. So wie vor ein paar Jahren, als ein Elch ins Eis einbrach. 8 Millionen Mal ist der Livestream der großen Elchwanderung im letzten Jahr angeklickt worden. Mehr als 30 Kameras hat SVT auch in diesem Jahr wieder aufwendig im Waldboden und an den Bäumen verbaut. Sie werden per Fernsteuerung bedient, um die Elche auf keinen Fall zu stören. Viel Mühe für ein Format, das den Grundsätzen der Fernsehunterhaltung eigentlich komplett widerspricht, sagt SWT-Projektmanager Johann Erhag. Aber der Erfolg gebe den Machern recht.
Alles, was wir im Fernsehen und sozialen Medien normalerweise sehen, ist stressig, mit schnellen Schnitten und viel Musik. Das hier ist genau das Gegenteil. Es geht einfach darum, die Natur zu genießen.
Das können die Zuschauerinnen und Zuschauer noch bis zum 4. Mai. So lange lässt SWT die Kameras noch laufen.
Elch TV ist also in Schweden sehr beliebt, aus Stockholm berichtete Jana Sinram.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Reisen in die USA seien riskanter geworden, so wurde in den letzten Tagen häufiger berichtet. Von schärferen Grenzkontrollen ist da die Rede, speziellen Tipps für Geschäftsreisende oder sogar Warnungen vor den Folgen der US-Grenzpolitik. Reiseveranstalter versuchen allerdings zu beruhigen. Wirtschaftsreporterin Bianca von der Au hat mal nachgefragt.
Die Zahlen des National Travel and Tourism Office belegen es. Weniger ausländische Touristen reisen in die USA. Allein im März waren es laut Behörde 12% weniger als im März 2024. Mit Blick auf deutsche USA-Urlauber kann der Deutsche Reiseverband derzeit keine Veränderung im Buchungsverhalten feststellen. Einzelne Anbieter merken es aber durchaus, dass sich die Nachfrage nach Reisen in die USA verändert. Wie beispielsweise Timo Kohlen, Geschäftsführer des Spezialreiseanbieters America Unlimited.
Was man aber deutlich sehen kann, ist, dass so ab Mitte Februar, Ende Februar die Anfragen und somit auch die Neubuchungen deutlich zurückgeblieben sind und doch sehr verhalten sind.
Der Deutsche Reiseverband berichtet von seinen Mitgliedsunternehmen, dass sich Kunden vermehrt zu den Einreisebedingungen in den USA erkundigten. Medienberichte über Schwierigkeiten bei der Einreise hätten zu Verunsicherung geführt. Kerstin Heim vom Deutschen Reiseverband will beruhigen.
Es ist natürlich wichtig, dass ich bei der Beantragung eines Visums oder eben der ESTA für die Einreise in die USA absolut wahrheitsgemäß antworte und eben nicht bewusst gegen irgendwelche Regeln verstoße oder falsche Angaben mache, dann kann es ohne weiteres passieren, dass die Einreise verweigert wird. Aber wenn ich mich an die Regeln halte, ist da im Grunde genommen keine Änderung zu vorher.
USA-Reisespezialist Kohlenberg spricht sogar von einem Medienkino, ausgelöst von Reise- und Sicherheitshinweisen, die das Auswärtige Amt lediglich präzisiert habe. Aus Sicht des Deutschen Reiseverbands gibt es derzeit keine Verschärfung der Einreisebedingungen in die USA. Dennoch bleiben vermehrt Touristen aus Kanada fern, wegen Trumps Handelspolitik. Das könnte Reisen für deutsche US-Urlauber günstiger machen.
Das liegt vor allem daran, dass der Dollarkurs günstiger geworden ist. Und dazu kommt, dass natürlich auch Airlines und Hotels etc. auf die Nachfrage, die ja weltweit nicht nur aus Deutschland zurückgeht, sondern weltweit vor allem beispielsweise aus dem Nummer-1-Markt für die USA, nämlich Kanada, entstehen freie Kapazitäten. Und dementsprechend wird die Reise in die USA, das ist zumindest die gute Nachricht, aktuell deutlich günstiger.
Für deutsche Urlauber sind die USA nach Angaben des Deutschen Reiseverbands ein beliebtes Ziel. Immerhin auf Platz 8 der Destinationen. Allerdings machen USA-Reisen nur einen Bruchteil aller Auslandsreisen der Deutschen aus.
Reisen in die USA, einige widersprüchliche Signale zusammengefasst von Wirtschaftsreporterin Bianca von der Au. Schneller Blick auf das Wetter bei uns in Berlin und Brandenburg. Nochmal ein Sommertag mitten im April. Die Temperaturen in Berlin zwischen 25 und 26 Grad. In Brandenburg große Unterschiede. Potsdam meldet 22, Cottbus 28 Grad. Und das sind genau die Unterschiede, die derzeit das Wetter bestimmen heute. Morgen wird es dann deutlich kühler überall.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Josefine Grutzmacher.
A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Ziesa und Wohlin ist die linke Spur nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen blockiert. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Dreieck Werder und Liest stehen sie circa eine Dreiviertelstunde im Baustellenstau. In Richtung Dreieck Werder dauert es ab Potsdam Nord etwa 30 Minuten länger. A11 Berlin Richtung Stettin. Zwischen Joachimsthal und Pfingstberg Stau nach mehreren Unfällen plus 45 Minuten. Minuten. A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen Dreieck Spreeau und dem Grenzübergang nach Polen. Abschnittsweise Stau oder stockender Verkehr plus 90 Minuten. Die A13 Richtung Berlin ist zwischen Großköris und Bestensee nach einem Unfall gesperrt. Stau ab Teupitz. Die A13 Richtung Dresden ist zwischen Barutmark und Starkow nach einem Unfall gesperrt. Auch hier Stau ab Teupitz. Die B96 ist zwischen Dannenwalde und Gramzow wegen Bergungsarbeiten gesperrt. A100 der Berliner Stadtring Richtung Wedding an der Baustelle Dreieck Funkturm dauert 20 Minuten länger. Etwas voller ist es auch auf der A111 Stadt einwärts ab Saatwinklerdamm sowie in Pankow auf der Prenzlauer Promenade.
16.40 Uhr damit.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Immer wieder gibt's in Berlin Angriffe mit Messern. Letztes Wochenende starb im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz deswegen ein Mann. Das hat heftige Diskussionen ausgelöst und heute gab's ein Krisentreffen mehrerer Organisationen. Und da fiel eine Richtungsentscheidung. Mehr dazu in den Meldungen mit Josefine Grotzmacher.
In Berlin sollen Waffen und Messer im gesamten öffentlichen Nahverkehr verboten werden. Das hat Innensenatorin Spranger heute dem RBB mitgeteilt. Vorher hatten mehrere Medien darüber berichtet. Juliana Koch, RBB 24.
Das Messer- und Waffenverbot soll in Bahnhöfen, Bahnen, Bussen und Fähren gelten. Das haben die Innen- und Verkehrsverwaltung mit der Berliner Polizei, der BVG und der Deutschen Bahn bei einem Treffen verabredet. Ab wann genau das Verbot in Bussen und Bahnen gelten wird, ist noch unklar. Von der Senatsverwaltung hieß es nur, dass das Verbot zeitnah umgesetzt werden soll. Innensenatorin Spranger hatte Druck gemacht, nachdem am Samstag am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz ein Mann einen anderen mit einem Messer tödlich verletzt hatte. Der Angreifer ging auch auf Polizisten los, die schossen den Angreifer nieder. Er starb wenig später im Krankenhaus.
Die Europäische Zentralbank EZB hat erneut die Zinsen gesenkt. Der Leitzins werde um einen Viertelprozentpunkt auf 2,25% reduziert, teilte die Notenbank in Frankfurt am Main mit. Der EZB-Rat reagiert damit auch auf die gestiegenen wirtschaftlichen Unsicherheiten aufgrund der US-Zollpolitik. EZB-Präsidentin Lagarde sprach von erheblichen Risiken, sollte der Handelsstreit zwischen der EU und den USA eskalieren. Sinkende Leitzinsen verbessern normalerweise die Kredit- und Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und Privathaushalte und können so die Wirtschaft ankurbeln. Verbraucher erhalten im Gegenzug weniger Zinsen für Tages- und Festgelder. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat dazu aufgerufen, weiter Druck auf Russland auszuüben, um den Krieg gegen sein Land zu beenden. Selenskyj äußerte sich unmittelbar vor Beginn von internationalen Gesprächen in Paris, an denen auch eine hochrangige Delegation aus Kiew teilnimmt. Zum Auftakt gab es ein Treffen der Vertreter aus Frankreich, Großbritannien, Deutschland und der Ukraine. Außerdem wollte Frankreichs Präsident Macron am Mittag US-Außenminister Rubio und Sonderberater Witkoff empfangen. Am Nachmittag sind weitere Gespräche in größerer Runde geplant. Macron bemüht sich seit langem, eine europäische Antwort auf den Kurswechsel der US-Außenpolitik zu koordinieren. Die Berliner Polizei hat nach der Besetzung eines Hörsaals der Humboldt-Universität rund 100 Strafermittlungsverfahren eingeleitet. Laut Mitteilung geht es unter anderem um schweren Haus- und Landfriedensbruch, Volksverhetzung sowie Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte. Rund 90 pro-palästinensische Aktivisten waren gestern in einen Hörsaal auf dem Campus Nord in Mitte eingedrungen. Weitere 120 Aktivisten hielten sich auf der Straße auf. Nach Angaben der Hochschule wurde auf Bannern Gewalt verherrlicht und das Existenzrecht Israels geleugnet. Die Polizei räumte den Saal. Laut Universitätspräsidium wird der Hörsaal wegen gravierender Beschädigungen vermutlich wochenlang nicht nutzbar sein. Heftige Schnee- und Regenfälle in den Alpen führen in mehreren Ländern zu Behinderungen. Neben Teilen Italiens und Frankreichs ist vor allem die Schweiz betroffen. Aus Genf, Katrin Hondel.
Der Kanton Wallis in der Schweiz hat wegen des Unwetters die sogenannte besondere Lage ausgerufen. Die Menschen wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Schulen wurden geschlossen. Überall kämpfen Einsatzkräfte gegen die Schnee- und Wassermassen. An mehreren Orten ist der Strom ausgefallen. Wegen Überflutungen, Erdrutschen und umgestürzten Bäumen mussten Straßen gesperrt werden, darunter der Simplonpass auf der Strecke nach Italien. In mehreren Bergtälern im Wallis gilt die höchste Umweltgefahrenstufe. Wegen der starken Niederschläge drohen laut dem dem Schweizer Wetterdienst ein extremer Anstieg der Wasserpegel und Schlammlawinen. Der Touristenort Zermatt am Matterhorn ist wegen der Neuschneemassen von der Außenwelt abgeschnitten. Osterurlauber wurden gebeten, ihre Anreise ins Wallis zu verschieben.
RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice um 16.44 Uhr. Vorsicht jetzt auf der A10, dem südlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Ludwigsfelde West und Ludwigsfelde Ost liegt ein Plastikteil auf der Fahrbahn. Die Berliner S-Bahn bleibt zwischen Alexanderplatz und Ostbahnhof 2 Tage länger unterbrochen als eigentlich geplant. Das hat die Deutsche Bahn auf RBB-Anfrage bestätigt. Danach sollen die Züge der S3, 5, 7 und 9 erst ab Donnerstagmorgen wieder fahren. Eigentlich sollte die Strecke nur bis Dienstag früh gesperrt sein. Als Grund nennt die Bahn, dass zusätzliches Material wie Schwellen und Zubehörteile gebraucht würden. Auf dem Abschnitt der Stadtbahn werden seit knapp einer Woche Gleise erneuert. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen. Die Regionalbahnen sind von der Streckensperrung nicht betroffen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend noch reichlich Sonnenschein und vielerorts sehr warm. Aktuell in Berlin-Wannsee 20, in Pankow 27, in Lenzen, Elbe 17 und in Forst in der Lausitz 28 Grad. Morgen erst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter, oft aber trocken, bei Temperaturen von West nach Ost zwischen 12 und 20 Grad. Die Zeit 16.46 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Clemens Schulz ist mein Name, ich grüße Sie. Italiens rechtskonservative Regierungschefin Meloni reist heute in die USA zu US-Präsident Donald Trump. Ein interessanter Besuch, denn die EU liegt ja wie praktisch der Rest der Welt mit den Vereinigten Staaten derzeit im Clinch wegen der Zollpolitik von Trump. Meloni hat dazu Grüße in Anführungsstrichen aus Brüssel im Gepäck. Mehr dazu von EU-Korrespondent Thomas Speckhofen.
Ursula von der Leyen und Giorgia Meloni haben zur Vorbereitung des Besuches mehrfach miteinander telefoniert, bestätigt Kommissionssprecherin Arianna Podesta. Vergangene Woche sei das gewesen, diese Woche noch einmal. Jeder Kontakt zur US-Regierung sei willkommen, heißt es bei der Kommission, aber nur noch mal zur Erinnerung.
Of course, the negotiation competence is with the Commission.
Alle Zuständigkeit für Verhandlungen, die bleibe natürlich bei der Kommission. Und die führt nun schon seit Wochen Gespräche mit US-Stellen. Erst in der Hoffnung, die Eskalation des Konflikts vermeiden zu können, jetzt in der Hoffnung, sie wenigstens einzudämmen. Maro Šefčovič, der Handelskommissar, war ein paar Mal in Washington. Nach Darstellung der Kommission steht er praktisch im ständigen Kontakt mit US-Handelsminister Howard Lutnick. Auch auf anderen Ebenen würden Gespräche geführt. Die Schwierigkeit, sagt Bernd Lange, der Vorsitzende des Handelsausschusses im Parlament, bestehe vor allem darin, herauszufinden, was genau die amerikanische Seite überhaupt wolle.
Solange das nicht halbwegs klar ist und auch die Geschäftsgrundlage für Verhandlungen gestiftet ist, ist das natürlich unheimlich schwierig, diese 90 Tage Friedensangebot von Herrn Trump dann wirklich als Verhandlungsgrundlage zu nutzen.
Auch SPD-Politiker Lange war gerade in Washington. In seinen Gesprächen unter anderem mit Abgeordneten und Gouverneuren aus dem republikanischen Lager hat er festgestellt, auch dort gibt es Kritik an den Zöllen.
Die wirtschaftlichen Konsequenzen dieser ungezügelten Chaos-Zollpolitik sind natürlich auch dort nicht verborgen geblieben.
Die 90-Tage-Pause, sagt Lange, sei auch diesem Druck geschuldet. Seine mit großer Geste verkündeten Zölle hat Donald Trump mit der Pause inzwischen zwar vorläufig wieder einkassiert, aber nur teilweise. Die Zölle auf Stahl und Aluminium sind gültig, ebenso die 25% auf Autos und auch die 10% Grundzoll, die praktisch für alle Einfuhren aus aller Welt gelten. Pausiert für 90 Tage wurden nur die Aufschläge. Im Fall der EU wären das plus 10, also insgesamt 20% gewesen. Die EU dagegen hat alles angehalten, auch die geplanten Maßnahmen gegen die Stahl- und Autozölle. Ein Zeichen des guten Willens findet man auf Seiten der EU. Wir wollen ernsthaft verhandeln. Eines der Angebote, ein kompletter Verzicht auf alle Zölle bei Gütern. Aber es gebe auch Grenzen, sagt Kommissionssprecherin Podesta.
Einige Bereiche betrachten wir als unverzichtbar, Gesundheit zum Beispiel oder unsere Standards bei Lebensmitteln. Da gehen wir keine Kompromisse. Kompromisse ein.
Wie heikel die Reisen von Regierungschefs mit EU-Themen im Gepäck und eigenen Interessen im Kopf sein können, haben zuletzt die Trips von Viktor Orban nach Moskau, Peking und Mar-a-Lago gezeigt. Dass aber Giorgia Meloni nur auf eigenen Vorteil bedacht sein könnte und es der Trump-Regierung dabei gelingt, einen Keil in die EU zu treiben, befürchtet Bernd Lange nicht.
Insofern, ja, soll Frau Meloni ihr Glück versuchen.
Sollte Meloni positive Nachrichten für Europa aus dem Oval Office mitnehmen, wird das ihre und die italienische Position in der EU zweifellos stärken.
Mal sehen, was rauskommt bei diesem Besuch. EU-Korrespondent Thomas Speckhofen war das über die Visite von Italiens Regierungschefin im Weißen Haus in Washington. Morgen beginnen ja nun die Osterfeiertage und auch die ganze nächste Woche sind noch Schulferien in Berlin und Brandenburg. Viel Zeit für schöne Aktivitäten, auch draußen natürlich und schon gerade bei so einem Wetter wie heute. Auf der Suche nach interessanten Freizeittipps ist Ü-Wagen-Reporter Markus Streim heute mal ganz im Westen Berlins fündig geworden und zwar bei der Zitadelle in Spandau. Und er erklärt, warum es sich lohnt, gerade dort vorbeizuschauen.
Nee, das Wetter ist einfach perfekt und ich stehe hier am Ufer des Spandauer Sees zwischen Spree und Havel und sehe nicht nur ganz viel Wasser vor mir, sondern eben auch die Zitadelle aus einer ja für mich ganz neuen Perspektive, nämlich vom sogenannten Festungsglacis aus. Das ist der Außenbereich der Anlage, also der Wall vor dem Festungsgraben, der damals zur besseren Verteidigung der Anlage gedient hat. Und der wurde jetzt in den vergangenen Jahren großflächig saniert und ist jetzt erst vor kurzem offiziell eingeweiht worden. In den Grünanlagen wurde gerodet und gepflanzt, im Besucherbereich neue Liegespiel, Sitzmöglichkeiten geschaffen. Alles ist jetzt barrierearm und seniorengerecht. Insgesamt 2,7 Millionen Euro wurden dafür ausgegeben für dieses Facelifting. Und die größte Verantwortung in dieser Zeit hatte Timo, der Bauleiter vom Grünflächenamt Spandau. Der hat mir hier alles gezeigt und ich habe ihn gefragt, welche Veränderungen denn ihm am wichtigsten waren.
Also wir haben ja einiges gemacht, aber diese Top-Punkte sind für mich einmal das nördliche Ufer auf dem westlichen Glacis. Wir haben Bereiche geschaffen, wo begleitend zum Weg historisch wieder Krategus-Pflanzen gepflanzt wurden, also Weißdornpflanzen gepflanzt wurden. Wir haben über 100.000 Zwiebelpflanzen gepflanzt und gerade jetzt in dieser Zeit ist es für mich eigentlich schon fast ein Naturspektakel, diese Farbenpracht hier zu erleben.
Hier steckt ja ganz viel Geschichte in dieser mittelalterlichen Festungsanlage mit diesem berühmten Julius-Turm, den vier symmetrisch angeordneten Bastionen zwischen Spree und Havel. Gab es denn bei der Sanierung auch irgendwie interessante Funde für Sie?
Nein, eigentlich nicht. Also wir hatten zwar klar ein paar Amphoren gefunden oder alte Glasbehältnisse, aber die stammen deutlich aus der Zeit des 19. Jahrhunderts.
Dieser Bereich hier im Außenring, der ist vielen, glaube ich, gar nicht bekannt, weil die Masse wird wahrscheinlich in die Zitadelle streben. Und gerade hier, wo wir jetzt stehen, mit dem am nördlichen Ende des Zitadellenumfeldes, mit Blick auf die Havel, das ist ein Bereich, der vor kurzem noch gar nicht zugänglich war. Hier hätte man gar nicht hingekonnt.
Genau, das ist ein Bereich gewesen, der nur durch einen Verein genutzt werden konnte. Und inzwischen ist es so, dass es der Bevölkerung ermöglicht wird, hier ans Wasser ranzutreten und Spandau von der anderen Seite zu sehen und auch Natur zu genießen.
Hier waren Vereinsgebäude, hier waren Tennisclubs und jetzt auf einmal ist hier alles grün und hier gibt es sogar zwei Tümpel. Das ist eine komplette Umgestaltung.
Wir mussten auch, weil wir im Landschaftsschutzgebiet sind und eine Ausgleichsfläche benötigt haben, diesen Bereich komplett naturnah zu gestalten. Und das ist in Abstimmung mit mehreren Fachbeamtern und einer ökologischen Baubegleitung passiert. Und in diesem Sinne, glaube ich, können wir echt stolz auf dieses Ergebnis sein, was wir hier erreicht haben.
Noch ein Geheimtipp, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Berliner das irgendwann annehmen und dann aber auch den Blick auf die Zitadelle von außen genießen. Und den hätte man vorher auch nicht sehen können. Sie mussten ja ganz viel roden Bäume wegnehmen, haben aber auch neu gepflanzt.
Wir haben, glaube ich, knapp 10 neue Bäume gepflanzt und wir haben viele Gehölzentnahmen gehabt. Sowohl Großbäume als auch kleinen Ahrenaufwuchs, die hier als, ja, als invasiv schon galten. Gleichzeitig konnte man von diesen Wegen um die Zitadelle rum, vom Glacis aus, noch nicht mal mehr die Zitadelle wahrnehmen. Und gerade das als Wahrzeichen von Spandau sollte doch den Besuchern ermöglicht werden.
Wir haben eben einen Besucher gesehen mit so einem ganz langen Fernrohr, der macht hier Fotos. Und ich glaube, es gibt auch viel zu sehen, was die Tierwelt angeht. Also nicht nur die Fledermäuse, die sind ja bekannt hier für die Zitadelle. Es gibt auch im Wasserbereich Biber und ganz viele Vögel, ne?
Ja, wir haben Kraniche hier, wir haben Eisvögel hier. Wir haben unter anderem Biber, Otter hier gesehen. Wir haben seltene Arten von Fischen, die hier laichen.
Und eine Schildkröte haben wir sogar gerade gesehen.
Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Schildkröten, die hier im Gewässer leben. Ganz interessant, die liefen halt auch auf der Baustelle rum. Da hat man die halt live gesehen. Das ist schon nicht schlecht und naturnah und wirklich für jedem Alter was dabei.
Das ist nicht nur viel Natur hier, sondern auch das Ritterfest, das startet ja am Wochenende und da lohnt es sich dann doppelt vorbeizukommen. Also ab übermorgen und dann das ganze Wochenende bis Ostermontag hier in der Zitadelle nicht nur viel Natur, sondern eben auch das alljährliche Ritterfest.
Also auf in den Tarifbereich B zur Zitadelle Spandau. Da ist eine ganze Menge neu zu entdecken. Der Osterferientipp war das von unserem Reporter Markus Streim.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Um 6:05 jetzt. Quedlinburg in Sachsen-Anhalt. Das ist ostsächsische Görlitz. Es gibt viele Beispiele für Orte, die ohne die Deutsche Stiftung Denkmalschutz möglicherweise heute anders aussehen würden. Seit ihrer Gründung vor 40 Jahren hat die Stiftung mehr als 7.400 Denkmäler bundesweit mit fast 800 Millionen Euro gefördert und so für ihren Erhalt gesorgt. Auch in Brandenburg zum Beispiel. RBB-Reporter Max Devontier hat so ein konkretes Beispiel.
Eines dieser geförderten Denkmale ist die alte Ölmühle auf dem Schinkelhof in Behlendorf im Landkreis Oder-Spree. Das alte, zweistöckige Wohngebäude wurde aus glattgeschlagenen Feldsteinen gebaut. In den letzten zwei Jahrhunderten wurde das Gebäude auch als Stellmeisterei genutzt. Im Innenraum ist es ziemlich dunkel. Der Boden ist uneben, noch fehlt das Tor. Eine steile Holztreppe führt in den Dachstuhl. Das ursprüngliche Tonnendach ist nicht mehr erhalten und wurde vermutlich vor rund 100 Jahren durch ein Satteldach ersetzt. Die gesamte Anlage ist ein Frühwerk des Architekten und Städteplaners Karl Friedrich Schinkel. Errichtet wurde sie 1802.
Vieles ist noch historisch erhalten, alle Gebäude sind noch vorhanden und das macht den Charme aus. Es ist ein achteckiger Gutshof rund um einen Teich und es gehört ein 10 Hektar großer Park dazu.
Erzählt Ursula Seefried, die den Hof 2001 mit ihren drei Kindern von der Treuhand gekauft hat. Damals sei der gesamte Hof stark sanierungsbedürftig und leerstehend gewesen. Geröll lag herum, Wände und Dächer waren eingefallen und überall wucherten Pflanzen. Stück für Stück habe man die meisten Gebäude restaurieren können, erinnert sie sich.
Diese Ölmühle war eigentlich noch gar nicht vorgesehen. Wir wussten, dass Hand angelegt werden muss, aber dann kam durch eine Dachabrutschung alles ganz schnell, musste über Nacht gesichert werden.
Eine langfristige Lösung war die provisorische Sicherung der einsturzgefährdeten Feldsteinmauer jedoch nicht.
Es war in einem erbärmlichen Zustand, wenn man das so formulieren darf. Die Decken waren kaum betretbar, die Treppen kaum begehbar. Und man wusste nicht, wie reagiert der Dachstuhl, wie reagieren die Außenwände, die sich nach außen wegdrückten. Ich war mit sehr viel Angst befangen eigentlich, oder Respekt besser gesagt, wie man jetzt da richtig rangeht, um das so wieder hinzustellen, dass es funktioniert.
Blickt Bauleiter Ronny Behren zurück. Die Familie konnte selbst das nötige Geld nicht aufbringen. Und so stießen Ursula Seefried und ihre Tochter Andrea bei ihrer Recherche auf die Deutsche Stiftung Denkmalschutz.
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat uns zweimal 20.000 Euro gestiftet und der erste Bauabschnitt, an dem sich die Deutsche Stiftung beteiligt hatte, waren 20.000 und hauptsächlich sind die eingestürzten Feldsteinmauern damit restauriert worden.
Die zweiten 20.000 Euro wurden für Holzarbeiten an der Treppe und den Toren eingesetzt. Zusammen mit Geld des Landesamts für Denkmalschutz, der unteren Denkmalbehörde und eigenen Mitteln sei die Rettung dann möglich gewesen.
Und nach dem Rückbau des Dachstuhls haben wir sukzessive angefangen, ganz vorsichtig die Decken rauszunehmen, Mauerwerk abzutragen und dann im peu à peu wieder aufzubauen.
Erklärt Bauleiter Ronny Behrend. Ganz fertig ist die Restauration noch nicht. Über die Nutzung mache man sich aber schon Gedanken, sagt Tochter Andrea Seefeld.
Es würde ein schönes Atelier abgeben, es würde eine Garage abgeben.
Die Rettung der Ölmühle aus dem 19. Jahrhundert ist ein weiterer Schritt, um das Gesamtensemble des Hofes auch für kommende Generationen zu erhalten und im 21. Jahrhundert mit Leben zu füllen.
RBB24-Reporter Max Devontier war das über die Ölmühle im Schinkelhof in Behlendorf im Landkreis Oder-Spree. Das alles wird jetzt hergerichtet mit Geldern der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die heute ihr 40-jähriges Bestehen feiert.
Morgen im RBB24 Inforadio.
Manchmal ist der eigene Weg ziemlich dunkel. Besonders wenn es um Krieg, Verlust oder Schicksalsschläge geht. Doch irgendwo ist immer Licht. Beim Frühstart ins Leben, beim Neuanfang in der Fremde, beim Suchen nach Wahrheit. Was bringt uns voran? Was gibt uns Hoffnung? Mit uns gehen Sie durchs Dunkel ans Licht. Der Karfreitag im RBB24 Inforadio. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Josefine Grützmacher.
A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Ziesa und Wohlin ist die linke Spur nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen blockiert. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Dreieck Werder und Leest stehen sie circa eine Dreiviertelstunde im Baustellenstau. In Richtung Dreieck Werder dauert es ab Potsdam Nord etwa 30 Minuten länger. Die A11 Berlin Richtung Stettin ist zwischen Joachimsthal und Pfingstberg wegen Bergungsarbeiten gesperrt. A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen Dreieck Spreeau und Grenzübergang abschnittsweise Stau oder stockender Verkehr plus 90 Minuten. Die A13 Richtung Dresden ist zwischen Baruth-Mark und Starkow nach einem Unfall gesperrt, Stau ab Teupitz. A100 der Berliner Stadtring Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und der Baustelle am Dreieck Funkturm dauert es 20 Minuten länger. Etwas voller ist es auch stadtauswärts auf der B2 in Malchow.
Damit ist es 17 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze, schönen guten Tag. Ein Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin vor etwas mehr als einem Jahr. Das Opfer war dabei erheblich verletzt worden. Heute nun wurde der angeklagte Täter verurteilt und er bekam eine deutliche Strafe. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Josefine Grützmacher.
Im Prozess um den Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin ist das Urteil gefallen. Das Amtsgericht Tiergarten hat den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von 3 Jahren verurteilt. In der Urteilsbegründung ist von einem antisemitischen Motiv die Rede. Das Gericht ging damit über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus. Diese hatte eine Haftstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten gefordert. Der 24 Jahre alte Beschuldigte hatte gestanden, seinen Kommilitonen im Februar vergangenen Jahres niedergeschlagen zu haben. Als dieser blutend am Boden lag, wurde ihm ins Gesicht getreten. Ein antisemitisches Motiv hat der Angeklagte bis zuletzt bestritten. Berlins Innensenatorin Spranger will ein Messer- und Waffenverbot in allen öffentlichen Verkehrsmitteln erlassen. Das hat die Senatsinnenverwaltung dem RBB auf Nachfrage bestätigt. Vorher hatte der Tagesspiegel berichtet. Spranger hat über ein solches Verbot heute bei einem Treffen mit der Bahn, der BVG, der Polizei und der Bundespolizei gesprochen. Entsprechende Überlegungen gab es schon länger. Wegen eines Vorfalls am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz am Samstag ist die Entscheidung aber beschleunigt worden. Dort war ein Mann mit einem Messer tödlich verletzt worden. Ab wann genau das Messer- und Waffenverbot in Bussen und Bahnen gelten wird, ist noch unklar. Die Berliner Polizei hat nach der Besetzung eines Hörsaals der Humboldt-Universität rund 100 Strafermittlungsverfahren eingeleitet. Den Aktivisten wird schwerer Haus- und Landfriedensbruch, Volksverhetzung sowie Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte vorgeworfen. Der Hörsaal kann vermutlich wochenlang nicht genutzt werden. Martin Grunwald, RBB 24.
Schon jetzt sei klar, dass die Beschädigungen in dem Raum so gravierend seien, dass der Hörsaal für längere Zeit nicht für die Lehre zur Verfügung stehen wird, teilte das Präsidium der Universität mit. Vorlesungen und andere Veranstaltungen müssten verlegt oder digital angeboten werden. Der Hörsaal war gestern Nachmittag besetzt und anschließend von der Polizei geräumt worden. Unter anderem hatten die Besetzer gewaltverherrlichende Parolen sowie Symbole der als Terrororganisation eingestuften Hamas an die Wände des Hörsaals geschmiert.
Die Europäische Zentralbank hat erneut die Zinsen gesenkt. Der EZB-Rat reagiert damit auf die gestiegenen wirtschaftlichen Unsicherheiten wegen der US-Zollpolitik. Aus Frankfurt am Main, Alexander Schmidt.
Der Einlagenzins fällt um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 2,2.